Hallo, und dieses Mal starten wir mit einem kurzen Quiz. Und zwar im Umfeld welcher Sportart gibt es die besten Pommes?
Ja, also schön eingesuppt in Ketchup und Mayo, rausgepiekst mit einer kleinen Plastikgabel, die auch beim nächsten Mal zerbricht. Na?
Richtig.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Hambüchert!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Wirklich?
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
Wir gehen heute mit euch baden. Im Podcast-Studio sind wie immer Moritz Kasserletsch und ich bin Fabian Wittke.
Ja, wir sprechen gleich mit Britta Steffen über einen Glückskeks, ohne den sie wahrscheinlich niemals Doppel-Olympiasiegerin geworden wäre.
Mit Weltmeister Marco Koch. Unter anderem darüber, wie man in 6 Wochen 13 Kilo abnehmen kann.
Und Olympiasieger und Sportökonom Wolfgang Mennig sagt, die Spiele zu verschieben ist gar nicht so teuer, wie oft behauptet. Und ganz am Ende dieser Folge gibt's noch eine kleine Überraschung für euch.
Ja, und über diese Geschichte hier darf man sich einen Keks freuen. Kennt ihr, sich einen Keks freuen, ganz besonders freuen? Denn wir haben folgende Zutaten hier. 2 Schwimmreporter, eine Olympiasiegerin und einen Glückskeks. Oder von mir aus auch, das sind die Puzzleteile, die zusammengesteckt das Bild dieser olympischen Erfolgsgeschichte ergeben. Es ist ihre Geschichte. Es ist die Geschichte der deutschen Ausnahmeschwimmerin und Olympiasiegerin 2008 über die 50 Meter und 100 Meter Freistil. Es ist das Drehbuch von Britta Steffen 2008 bei den Olympischen Spielen im chinesischen Peking. Und hier ist Schwimmreporter Nummer 1 vom MDR, Klaus-Jürgen Alde vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und wir nehmen euch jetzt nochmal mit auf die olympische Zeitreise. Hier ist das Finale über die 100 Meter Freistil der Damen.
Die Pokerrunden im Wasserwürfel von Peking sind Geschichte. Jetzt wird es ernst für die 100 Meter Kraulerinnen. Schwarzer Rennanzug, schwarze Badekappe, schwarz getönte Brille. Aber schwarz sehen muss sie nicht für die nächsten 2 Bahnen. Sie konzentriert sich, hat die Hände leicht gefaltet. Alle in Startposition. Das Publikum wird langsam leiser. Noch ist es nicht ruhig in der Halle. Der Starter wartet immer noch. Jetzt greift Britta Steffen mit den Händen an die Kante des Startblocks, drückt sich ab, ist gut weggekommen. Und jetzt muss sie in ihren Rhythmus kommen. Das gelang ihr im Vorlauf und im Halbfinale noch nicht so. Aber jetzt scheint es besser zu laufen. Obwohl auf der 4. Bahn Cochrane, die USA, Amerikanern mächtig Tempo aufmacht und auch Trickett auf der 8. Bahn neben Britta Steffen hat schon eine halbe Körperlänge Vorsprung vor Britta Steffen. Das sieht bei der Wende bei 50 Metern nicht gut aus für die Berlinerin. Sie wendet hier in 8. Position. Jetzt muss sie spurten. Britta Steffen muss jetzt alles geben auf den letzten Metern. Sie kommt auch wieder heran, aber Trickett, die macht das Tempo. Die ist hier unter dem Weltrekord geblieben. Das müsste eine neue Bestmarke werden. Aber auch Cochrane hält noch mit und Trickett auf der 8. Bahn, die schaut hinüber. Jetzt kommt Britta Steffen. Britta Steffen kämpft. Britta, gib alles. Du kommst an Trickett heran. Und wenn du das schaffst, dann ist eine Medaille drin. Dann kannst du hier sogar noch gewinnen. Britta Steffen schlägt an und wird in diesem Augenblick Olympiasiegerin. Ich fasse es nicht. Sie hat es geschafft. Auf dem letzten Meter mit dem Anschlag ist sie an Trickett vorbeigezogen und schwimmt hier. Auf Gold, das Sensibelchen des deutschen Schwimmsports, ist eine Powerfrau. Nach 16 Jahren, nach dem Gold von Dagmar Hase in Barcelona über 400 Meter Freistil, hat Deutschland wieder eine Schwimm-Olympiasiegerin. Und sie kommt aus Berlin und sie jubelt. Sie hat die Brille vom Gesicht gerissen. Sie lacht, sie winkt zu ihrem Trainer Norbert Warnatsch. Das war ein Riesenrennen. 53,12 Sekunden. Wir haben es so erwartet. Kein neuer Weltrekord, kein neuer Europarekord. Ein taktisch kluges Rennen, von hinten heraus geschwommen. Diese Britta Steffen, die hat es allen gezeigt. Sie hat wirklich gepokert hier in Peking und sie hat am Ende gewonnen. Wir können es noch gar nicht fassen. Gold für Deutschland, Gold für Britta Steffen in 53,12 vor der Australierin Trickett und der US-Amerikanerin Cochrane.
Ja, Britta Steffen aus Schwedt an der Oder wird 2008 Olympiasiegerin. Und was habe ich vorhin gesagt? Zu dieser Geschichte gehören 2 Schwimmreporter, eine Olympiasiegerin und ein Glückskeks. Thomas Kos vom NDR, vom Norddeutschen Rundfunk, ist Schwimmreporter Nummer 2. Und bevor ich jetzt die Geschichte mit dem Glückskeks erzähle, kann er das am besten selbst machen.
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Ich war damals Interviewer und Geschichtenmacher bei den Olympischen Spielen in Peking und davor im Frühjahr bei den deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin mussten sich die Sportler ja noch für Peking qualifizieren. Also ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Einen Tag bevor es dann losging, saß ich abends mit Klaus-Jürgen Alde, unserem damaligen ARD-Schwimmreporter, den haben wir ja gerade eben auch gehört hier im Podcast, beim Olympiafinale von Britta Steffen. Wir saßen also zusammen beim Abendessen, natürlich beim Chinesen, und wir warteten auf unser Essen und dann bekamen wir natürlich irgendwie vorher auch so einen Glückskeks geschenkt, haben den dann gegessen und dann kamen wir auf diese Idee, wir können doch jedem Sportler für die geschaffte Peking-Qualifikation einen Glückskeks schenken. Ja, Klaus-Jürgen Alde, mein Kollege, der hatte noch ein paar alte im Keller, sagte er, das reichte aber bei weitem nicht. Und dann bin ich morgens ganz früh, bevor es losging, noch in den Supermarkt gegangen, habe ein paar nachgeordert. Ja, und dann hat natürlich auch Britta Steffen, nachdem sie über ihre Paradestrecke, die 100 Meter Freistil, das Ticket gelöst hat, ihren Glückskeks bekommen. Ja, und einen Tag später, da war sie dann nochmal im Becken. Und nach dem Vorlauf kam sie raus, alle Reporter waren um sie herum, dann hat sie ihre Interviews gegeben und als alle fertig waren, zupfte sie mal auf einmal am T-Shirt und sagte, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Und alle guckten schon und ich dachte, was will die denn jetzt von dir? Ja, und dann gingen wir zu ihrer Sporttasche. Ja, und auf einmal zückte sie den Zettel aus dem Glückskeks heraus und da stand wirklich drauf, niemand wird sie aufhalten, sie werden gewinnen. Und das ist die Geschichte und diesen Zettel hatte sie dann in Peking dabei und ich glaube, den hatte sie sogar bis zu ihrem Karriereende immer im Portemonnaie.
Ja, danke Cosi. Thomas Groß, damals 2008 als Hörfunkreporter für die ARD bei den Olympischen Spielen von Peking im Einsatz. Mehr als nur einen Satz erhoffen wir uns jetzt von der Olympiasiegerin, über die wir gerade gesprochen haben. Wir sind jetzt mit Britta Steffen verbunden. Ja, welche Erinnerungen haben Sie denn noch an diese Glückskeks-Geschichte?
Also ich weiß, dass ich, als ich mich qualifiziert hatte bei den Deutschen Meisterschaften 2008, einen Glückskeks geschenkt bekam und das sehr passend fand und habe den dann ausgepackt und war fasziniert von dem Spruch, der da drin stand und dachte tatsächlich, der wäre extra gebacken worden, also in Auftrag gegeben worden, aber es stellte sich raus, dass das nicht der Fall gewesen ist und es war halt faszinierend, was da drauf stand.
Das ist jetzt ein bisschen so wie früher bei Herzblatt. Wir haben sie danach getrennt voneinander gefragt bzw. befragt. Thomas Groß hat die Geschichte erzählt. Erzählen Sie nochmal, was stand da drauf und was sagt das über Sie? Sind Sie so abergläubisch?
Ich bin schon auf jeden Fall ein bisschen abergläubisch gewesen und fand es toll, dass da dann etwas drauf stand in der Art, egal was Sie tun, Sie werden gewinnen. So war, glaube ich, der Spruch. Und das habe ich tatsächlich vorher nie in einem Glückskeks gefunden und auch nachher nie. Und dachte aufgrund dessen, dass das eben wirklich ein Spaß war vom Journalisten. Das war aber tatsächlich nicht der Fall. Und es hat ja dann aufgrund der Situation auch gut gepasst, denn es war ja die Zeit der Wunderanzüge und ganz viele in meinem Team waren sich sicher, dass sie mit einem anderen Material nicht gewinnen können oder nicht gut schwimmen werden. Und dass es trotz aller Widrigkeiten mit so knappen Siegen gepasst hat, das war schon faszinierend und ja, ein bisschen überirdisch.
23 Medaillen kann man lesen, Sie sind Europameisterin geworden, Sie sind Weltmeisterin geworden und 2008 in Peking sind Sie dann auch Olympiasiegerin geworden. 2008, was denken Sie da? Ganz schön lange her oder schön, sich nochmal daran zu erinnern?
Also es ist Wahnsinn, dass wenn man ein Kind hat und ich bin 2017 Mutter geworden, dass sich die ganzen Prioritäten komplett verändern und dass es unglaublich schön ist, dass ich ein ganzes Leben davor hatte, also ich war ungefähr 25 Jahre lang eine Wettkampfschwimmerin, genieße das, es kommt mir aber ziemlich weit weg vor, denn jetzt erlebt man den Anfang eines echten Lebens von so einem kleinen Kerl, der im September 3 Jahre alt wird und von daher glaube ich, ich bin insgesamt wahnsinnig zufrieden mit mir als Athletin, aber die Herausforderung als Mutter ist mindestens genauso groß.
Das finde ich interessant, was Sie sagen. Inzwischen sind Sie Mutter, genau. Sie haben auch während Ihrer Laufbahn schon angefangen, dual zu studieren, haben dann später sich auch noch spezialisiert, Ihren Master gemacht und leiten mittlerweile und haben eine Coaching-Agentur gegründet. Wie viel Sportlerin sind Sie noch?
Ich habe mir nach der Karriere überlegt, dass ich auf jeden Fall gerne einigermaßen schlank und gesund bleiben will und habe dann tatsächlich danach meinen Ernährungsstil ausgerichtet und habe nach einem Konzept gesucht, wie ich halt diese Ziele vereinbaren kann. Und ich versuche immer noch 2 bis 3 Mal die Woche joggen zu gehen, einmal in der Woche zu schwimmen, beziehungsweise bin jetzt auf Aquajogging gekommen, weil ich merke, dass mir das unglaublich gut tut, viel für die Ausdauer und Kraft bewirkt, und habe gelesen in meinen eigenen Recherchen erarbeitet, dass wenn man halt tatsächlich mit dem Schwimmsport alt wird, weil es ja sehr gelenkschonend ist, aber eben auch auf ein bisschen Krafttraining und Yoga setzt, eben auch die Flexibilität erhält. Und was ich unglaublich spannend finde, ist, dass wenn man seinen Körper flexibel erhält, dass man dann auch oft im Denken nicht so starr wird. Denn da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich irgendwann denke, ich hätte schon alles erlebt und bin so ein bisschen altklug jetzt gegenüber der jungen Generation. Also ich möchte gerne flexibel bleiben und mich immer weiterentwickeln, also lebenslang lernen. Ich mache gerade meinen Heilpraktiker, erfahre also nochmal die ganze Theorie des Körpers und ja, merke einfach, es gibt unglaublich viel zu erfahren und das Leben wird sehr spannend bleiben.
In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder die Überschrift, es ist eine Schwächeperiode, eine Depression will ich noch nicht sagen, aber vielleicht eine Rezession, die wir erleben im Schwimmsport, gerade im Becken. Jetzt kommt ausgerechnet diese Corona-Krise noch dazu. Wie schwer trifft es die Sportlerinnen und Sportler? Was nehmen Sie da wahr? Vor allen Dingen vielleicht auch gerade, was die potenzielle Motivation angeht oder eben diesen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten.
Ich glaube schon, dass aufgrund dessen, dass es mehrere Wochen gedauert hat, bis die Entscheidung tatsächlich konsequent durchgesetzt war, dass Olympia verschoben wird, dass es für viele eine Herausforderung war, in dieser Zeit bei der Stange zu bleiben, dass es dann aber gut war, dass eine Entscheidung getroffen wurde. Und das ist im Sport schon immer so gewesen, dass man sich auf das einstellen musste, was kam. Ich sage nur Stichwort Wunderanzüge 2008. Man kann die Dinge nicht verändern, man sollte aber immer eine gute Haltung bewahren und das Beste daraus machen, weil es am Ende für alle Leute, für alle Sportler die gleichen Bedingungen gibt. Und da muss man einfach sagen, okay, die Situation ist so, wie kann ich meine Form halten, wie kann ich mich auch mental so programmieren, dass ich merke, hey, ich habe Bock jetzt zu trainieren und noch ein Jahr weiter durchzuziehen. Das sind alles Haltungsdinge, die man auch im wahren Leben braucht, ne? Wenn man Karriere machen will oder wenn man da sich den Herausforderungen stellt. Also ich glaube schon, dass nach einem kleinen Tal jetzt für viele wieder der Weg nach oben führt, und glaube ganz fest, dass es nächstes Jahr vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der ins Finale schwimmt und vielleicht sogar dort eine Medaille holt.
Ich habe gerade eben diese Talsohle angesprochen. Ist die durchschritten? Was denken Sie, wo steht der Schwimmsport 2020, der Deutsche?
Naja, das lässt sich wirklich schwer sagen, denn ich finde, dass die Jugend heutzutage nicht mehr so wahnsinnig sportbegeistert ist. Von daher hat man auch nicht so viele junge Menschen, die wirklich Lust haben, sich zu quälen. Und Leistungssport ist ein Verzicht von Freizeit und auf eine gewisse Art von Jugend. Von daher glaube ich, wir haben ein paar Talente und es muss Insellösungen geben, dass man die optimal fördert. Aber es wird nie so werden, dass wir wieder, 10 Medaillen bei Olympia holen. Also das glaube ich jedenfalls nicht. Aber es wird immer wieder ein paar Ausnahmetalente geben, wo man sagt, wow, der hat es wirklich ganz nach vorne geschafft. Denn die Wertigkeit in Deutschland liegt eher aus meiner Sicht auf dem Bereich Fußball. Und dann kommen erst eben die anderen Sportarten.
Aktuell gibt es auch im Sport eine Rassismusdebatte, ausgelöst durch den qualvollen Tod des schwarzen George Floyd in den USA durch Polizeigewalt. Es gab Proteste, die eben auch den Sport betrafen. Was denken Sie, sollte es den Teilnehmenden erlaubt sein, bei Olympia oder auf dem Weg zu Olympia sich politisch zu positionieren oder im Zweifel auch zu demonstrieren?
Also im Vorfeld von Olympischen Spielen hat man immer wieder solche Phasen durchlebt, wo man auch merkte, okay, es geht hier tatsächlich nicht nur um unseren Sport, sondern auch um eine politische Lage und um eine Haltung zum Menschsein. Und ich selbst muss ganz ehrlich sagen, habe mich immer auch gerade bei Olympia als Weltbürger empfunden und habe gedacht, okay, gemeinsam nach dem oder der Besten suchen, darauf kommt es mir an. Und da war es mir eigentlich relativ egal, ob derjenige diese oder diese Hautfarbe hatte oder diese Religion lebte. Von daher finde ich schon, man sollte als Sportler eine Haltung haben und aus dieser kleinen Welt des Sports wirklich die Chance nutzen, um ja die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Denn ich glaube, da haben wir alle noch eine Menge, ja, einen großen Weg vor uns und eine Menge zu tun.
Sie haben auch gesagt, die Welt zu einem besseren Ort machen. Für all diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, die Olympischen Spiele sollen immer diesen besonderen Geist haben, diese besondere Atmosphäre, diesen besonderen Flair. Was erinnern Sie aus dem olympischen Dorf, aus dem deutschen Haus? Wie war die Stimmung da?
Also ich bin das erste Mal als 16-Jährige zu Olympia gefahren und muss ehrlich sagen, ich war absolut erschlagen von diesen Dimensionen. Damals gab es noch kein Telefon, also kein Handy, wo ich mit zu Hause in Kontakt bleiben konnte, sondern da habe ich noch eine Telefonkarte gehabt und bin auf der Suche im olympischen Dorf nach einer Telefonzelle gewesen. Das hat sich im Laufe der Zeit stark geändert, also man ist immer vernetzter geworden. Dementsprechend sind aber auch die kommerziellen Seiten des Sports immer größer geworden und manchmal hatte ich mehr den Eindruck, auch gerade die letzten 2-3 Spiele, dass es tatsächlich im Hintergrund mehr ums Geschäfte machen ging als um den Sport an sich. Von daher wünsche ich mir manchmal mehr die Werte zurück, dass es darum geht, Leistung zu zeigen und das auf fairer Basis und gerecht und dass man wirklich auch in den Ländern was Positives bewirkt. Aber ja, ich gerate immer an die Grenze, sind wir Menschen vielleicht zu gierig, immer alles für uns haben zu wollen. Also da bin ich mittlerweile in einer sehr philosophischen Haltung, dass ich nicht so recht weiß, wie ich das empfinden soll. An sich, Olympia zu erleben, ist eine Lebenserfahrung, die ich nie missen wollen würde. Also Olympia ist was ganz, ganz Großes. Aber vielleicht zu den alten Werten zurückzukehren, das wäre mir lieber, als dass es nur darum geht, irgendwie das große Geld zu machen, auch aufgrund des Erfolges eben tolle Verträge zu schließen. Das ist sicherlich wichtig, alles richtig. Aber wenn es nur noch ums Geld geht, dann finde ich das sehr schade.
Stielen Sie da auch ein bisschen in Richtung Fußball? Finden Sie, der Fußball ist dahingehend, wenn ich jetzt mal so sagen darf, ein bisschen versaut?
Ja, ich habe mich jetzt nie großartig mit Fußballern verglichen, aber in Gesprächen mit Fußballern habe ich schon manchmal gemerkt, dass es denen fast ein bisschen unangenehm ist, dass sie so viel Geld verdienen und wenn sie gucken, was Schwimmer oder auch Ruderer oder auch Triathleten trainieren müssen, den Aufwand, dann haben die das immer sehr wertgeschätzt und dachten, wow, das ist schon ein bisschen ungerecht, aber die Welt ist, wie sie ist und wir alle haben eine Chance, unseren Teil beizutragen und ein bisschen was zu verändern. Insgesamt glaube ich einfach, Sport ist absolut wichtig für unsere Gesellschaft und für jeden Menschen. Also wir sind halt teilweise einfach alle ein bisschen zu bequem geworden, bewegen uns zu wenig. Dabei macht das so viel Spaß und deshalb mag ich Projekte, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man Kindern in der Grundschule beibringt, jeden Tag eine Viertelstunde wirklich mal über den Hof zu rennen, über den Schulhof. Bringt insofern was, als dass man wirklich Appetit hat, besser schläft und sich besser konzentrieren kann. Also wirklich wieder Breitensport in die Menge zu tragen, das wäre mir ein großes Anliegen. Von daher würde ich jetzt gar keine Debatte anstreben, Fußball oder bunter Sport, was ist gerechter oder ungerechter, das nicht. Aber es ist alles sehr komplex und das wird mir erst im Nachhinein klar, weil vorher war ich wirklich in so einer kleinen Blase des Schwimmsports unterwegs und habe mich immer nur auf die Leistung konzentriert und jetzt ist der Blick halt tatsächlich ein bisschen weiter und größer geworden.
Letzte Frage von mir, die drängt sich so ein bisschen auf, die habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber Sie haben gesagt, auf der einen Seite wird es auch ein bisschen philosophisch und man muss das komplex sehen und das große Ganze und gerecht ist die Welt nicht. Was bedeutet denn für Sie, die jetzt sowohl beruflich erfolgreich ist, die Mutter ist, die Olympiasiegerin ist und war, was bedeutet für Sie Glück?
Oh, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich habe ich in dem Sinne gemerkt, dass als ich mir sehr, sehr viel finanziell leisten konnte, dass es die ganz kleinen Dinge sind, dass ich sehr genieße, mit meinen Eltern in der Sonne zu sitzen, Kaffee zu trinken, ein Stück selbstgebackenen Kuchen zu essen und über Vergangenes zu reden oder über Wünsche oder über Haltungen, die man so entwickelt hat im Laufe der Zeit, Erfahrungen auszutauschen. Also dass es für mich tatsächlich oft die ganz kleinen Dinge sind, die für mich wesentlich werden und dass das Glück gar nicht so weit entfernt ist und dass man gar nicht so weit streben muss, sondern dass man jeden Tag ein Stück Glück erleben kann, denn keiner weiß, wie viel Zeit ihm bleibt.
Dann sagen wir vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben und, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dass wir ein Stück weit in Ihr Leben mit eintauchen durften. Und wir sagen herzlichen Dank und freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank, Britta Steffen.
Dankeschön, war mir auch eine Freude. Alles Gute für Sie.
Ja, apropos Eintauchen. Viele Sportler mussten ja in den zurückliegenden Monaten regelrecht abtauchen. Und auf wen trifft das besser zu als auf die Schwimmer? Unser Kollege Jörg Wundram nimmt euch jetzt mit nach Magdeburg. Da waren wir in diesem Podcast schon häufiger. Immer dann, wenn wir Doppelweltmeister Florian Wellbrock besucht haben. Den haben wir ja begleitet über Monate. Und der trainiert bei Bernd Berghahn. Und der Trainer ist froh, dass die Spiele nicht ganz abgesagt worden sind.
Sicherlich wäre noch eine Option gewesen, sogar auf 2022 zu gehen. Dann wäre man sicherlich auf der sichersten Seite gewesen. Und nun hoffen natürlich alle, dass es 2021 umsetzbar ist.
Gott sei Dank nur verschoben, schiebt der Magdeburger Berghahn nach. Er, der sich als Teamplayer versteht und seit gut einem Jahr Bundestrainer ist. Zurück in die Weltspitze will er die deutschen Schwimmer führen. Mit seinem Schützling, dem Doppelweltmeister 2019 Florian Wellbrock, ist das bereits gelungen.
Florian Wellbrock, Weltmeister! Über 1500 Meter Freistil!
Eine komplette Absage von Tokio hätte nicht nur Wellbrock hart getroffen. Schließlich sind Olympische Spiele für viele Athleten die Chance, sich einem weltweiten Publikum zu präsentieren.
Jeder Sportler will diese Chance nutzen, um da auch was mitzunehmen. So, und einfach sich auch zu belohnen mit der harten Arbeit, die er über Jahre lang im Becken leistet. Aus der Sicht war das natürlich schon eine sehr schwierige Situation für alle, weil dieser Ausfall bedeutet auch Verdienstausfall.
Alle Prämien, die bei der letzten WM oder bei Weltcups ausgezahlt wurden, die gibt es in diesem Jahr nicht. Eine bedrohliche Situation, auch für Berghahns Athleten. Aber sind die Ziele deshalb verschwommen? Sicher nicht, sagt der Cheftrainer des Deutschen Schwimmverbandes.
23. Juli 2021 beginnen die Olympischen Spiele und wir haben jetzt Zeit, an unseren Defiziten zu arbeiten. Und schauen halt, wo hat jeder Sportler seine Probleme, wo ist noch eine Lücke zu schließen zur internationalen Spitze und darauf werden sie fokussiert.
Aber woher bekommen die Schwimmer die nötige Wettkampfhärte für Olympia 2021? Jetzt, wo es keine Wettkämpfe gibt. Auch da hat Bernd Berghahn eine klare Vorstellung. Trainingswettkämpfe soll es geben, in regelmäßigen Abständen. Aber
es ist schon so, dass alle mit den Füßen scharren. Jetzt schon signalisiert haben, ja, wenn sich Wettkämpfe anbieten, dann möchte ich auch starten, unbedingt. Und das ist auch verständlich. Also dafür machen die das alle. Und also wir werden sehen, dass wir möglichst schnell Lösungen finden.
Sagt Bernd Berghahn. Und jetzt sprechen wir mit einem der besten und erfolgreichsten Schwimmer Deutschlands. Der trainiert nicht in Magdeburg, sondern in Frankfurt am Main. Und seine Paradestrecke sind die 200 Meter Brust. Er war schon Welt- und Europameister, Weltrekordhalter und nach dem 5. Platz bei der WM im vergangenen Jahr wieder auf einem sehr guten Weg. Im Januar hatte er als erster deutscher Schwimmer die Norm für Tokio geknackt und dann kam Corona. Willkommen im ARD-Olympia-Podcast, Marco Koch.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ich habe während der vergangenen Monate so, als es wirklich überall sehr schwierig war und in denen Sie ja zeitweise auch gar nicht ins Becken konnten, mal einen Satz gelesen von Ihnen, da haben Sie gesagt, diese Ungewissheit nervt einfach. Wie sind Sie mit den schwierigen Umständen zurechtgekommen?
Also der Anfang war natürlich sehr schwierig, weil ich bin aus dem Trainingslager nach Hause gekommen, hatte eine sehr, sehr gute Form. Dann wäre es eigentlich in die ganzen Wettkämpfe gegangen und dann wurde ja nach und nach alles abgesagt. Dann war das nächste Problem, dass uns die Trainingsmöglichkeit weggefallen ist, weil hier in Hessen alles zugemacht hatte erstmal. Und zu dem Zeitpunkt waren die Olympischen Spiele noch nicht abgesagt. Und da war ich dann natürlich sehr, sehr nervös. Habe dann versucht, mich so gut es geht an Land fit zu halten, was natürlich dann als Schwimmer nur bedingt möglich ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo es dann klar war, dass die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben werden, habe ich mich dann doch ein bisschen entspannen können erstmal und bin dann quasi in die vorgezogene Sommerpause abgetaucht. Und ja, mittlerweile bin ich wieder im Wasser. Jetzt kann ich auch ein bisschen gelassener sehen alles.
Wie kommen Sie dann in so einer Zeit klar? Sie haben auch einen Psychologen kontaktiert, mit dem auch gesprochen. Wie war das dann so?
Das Problem ist ja auch, dass gar nicht feststand oder auch jetzt noch nicht so richtig feststeht, wann denn die nächsten Wettkämpfe sind. Am Anfang ja, habe ich erstmal versucht, ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen Sommerpause zu machen und auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Jetzt, wo wir wieder im Wasser sind, haben wir angefangen mit einmal Training am Tag. Einfach, dass man auch mental jetzt nicht schon wieder voll einsteigt, weil bis nächstes Jahr August wird es noch eine sehr, sehr lange Saison werden. Dadurch, dass wir jetzt quasi die Sommerpause schon hinter uns haben. Und ja, jetzt, wo so langsam klar wird, dass es hoffentlich Ende des Jahres dann wieder den einen oder anderen Wettkampf gibt, ist es natürlich auch einfacher, das Training so durchzuziehen, weil so ohne Ziel einfach zu trainieren, fällt mir dann doch sehr, sehr schwer.
Sie hatten ja im Winter, also ein halbes Jahr vor Olympia, jetzt sind es anderthalb Jahre, das wussten Sie damals aber ja noch nicht, den Trainer gewechselt. Das fand ich ganz spannend. Warum haben Sie das gemacht, so relativ kurz vor den Spielen?
Ja, das war einfach intuitiv. Ich hatte so ein bisschen andere Meinung, wie mein damaliger Trainer Henning Lamberts, einfach zu dem, was mein Körper jetzt braucht in den nächsten Monaten. Und dann, ja, also bis dahin war alles okay, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich ein bisschen andere Richtung einschlagen muss. um eben nochmal diesen Schritt zu machen, weil es werden sehr, sehr wahrscheinlich meine letzten Olympischen Spiele werden. Und da will ich natürlich nochmal alles versuchen. Und einfach nur mit diesem Gefühl, dass mein Körper eben was anderes braucht, habe ich mich dann dafür entschieden, zu Dirk Lange zu wechseln. Und bin auch echt froh über diese Entscheidung, weil gerade die letzten Wochen und Monate, bevor es dann auch bei Corona losging leider, haben echt super funktioniert. Und ja, ich war schon sehr gespannt auf die ganzen Wettkämpfe, die dann leider weggefallen sind. Aber auch jetzt muss ich sagen, ich bin schnell wieder reingekommen und habe jetzt schon wieder eine sehr, sehr gute Form. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es die richtige Entscheidung für mich war.
Ja, Sie werden wahrscheinlich auch so ein bisschen an so ein paar Feinheiten arbeiten. Ist es da vielleicht sogar ein Vorteil für Sie, dass die Spiele verschoben worden sind und Sie eben noch ein Jahr länger Zeit haben, an diesen Feinarbeiten zu arbeiten mit Dirk Lange?
Ja, genau. Also wir haben auch relativ schnell beide miteinander, nachdem es bekannt wurde, geredet und sind zu dem Entschluss gekommen, dass für uns ein Jahr eigentlich optimal ist, weil andernfalls, ja, wir hätten ungefähr 8 Monate zusammen gehabt und da darf natürlich gar nichts schief gehen. Und so haben wir jetzt quasi einfach noch ein bisschen länger Zeit miteinander, dass er mich einfach noch besser kennenlernen kann. Ich meine, er kennt mich schon lange. Wir haben ja früher in der Vergangenheit auch schon häufiger zusammengearbeitet. Aber somit kann man jetzt einfach auch, ja, zum Beispiel, falls im Herbst der ein oder andere Wettkampf ist, den auch mal richtig vorbereiten und dann einfach gucken, ob wir, so wie wir das geplant haben, dann für nächstes Jahr August auch, ja, auf dem richtigen Weg sind oder ob man vielleicht doch mal nochmal feinjustieren muss.
Sie wollen an Ihre alten Erfolge anknüpfen. Wir gucken einfach mal zurück. 2013 sind Sie Vize-Weltmeister geworden, 2014 Europameister. Und am 7. August 2015 folgte dann in Kasan der bisher größte Erfolg Ihrer Karriere. Und so klang es damals in den Hörfunkwellen der ARD. Mein preisgekrönter Kollege Michael Augustin saß damals auf der Tribüne.
Marco Koch liegt in Führung. Koch auf Goldkurs. Vor Cordes, Dritter, dann Gejota momentan und Koch sogar auf Weltrekordkurs. Was wäre das für ein Ding? Wird der Europameister hier in Kasan Weltmeister? Marco Koch momentan vor dem Japaner, aber wir müssen auch den Briten Andrew Willis beachten. Marco Koch schwimmt ein richtig gutes Rennen. Come on Koch, mach es Marco, mach dich zum Helden. Jetzt sind es nur noch wenige Meter. Momentan 2 gleich auf. Marco Koch, jetzt muss er nochmal alles herausholen aus sich. Marco Koch auf dem Weg zum Gold. Wir gucken, der Anschlag, der muss jetzt. Und Marco Koch ist Weltmeister! Marco Koch ist Weltmeister! 2:07:76. Marco Koch geht auf die Seile, zeigt seine Muckis, reckt die Arme nach vorne und winkt auf die Haupttribüne.
Tja, was löst das so aus heute bei Ihnen, 5 Jahre später?
Ja, tatsächlich immer noch ein bisschen Gänsehaut. Also es war einfach ein sehr, ja, besonderer Moment und ich habe im Vorfeld auch gar nicht damit gerechnet. Ich hatte ein bisschen Probleme auch im Vorlauf, habe mich noch nicht ganz so gut gefühlt und bin einfach komplett ohne Druck dann ins Finale gegangen und ja, hat einfach super geklappt alles. Das war auch ein tolles Rennen. Habe ich ganz gut gemacht, muss ich sagen.
Ja, offensichtlich. Und dann sind Sie ein Jahr später nach Rio gereist zu den Olympischen Spielen als Weltmeister und in Anführungsstrichen nur Siebter geworden. Können wir festhalten, mit Olympia haben Sie noch eine Rechnung offen?
Ja, auf jeden Fall. Also Ich denke schon für den momentan, also für den Zeitpunkt damals, ich habe auch da kein schlechtes Rennen gemacht. Ich war nur minimal langsamer als bei meinem WM-Sieg das Jahr davor. Aber es war einfach, ja, in der Vorbereitung liefen viele Sachen nicht optimal und deswegen habe ich da auf jeden Fall noch eine Rechnung offen.
Und ich habe gelesen, Sie haben nach den Olympischen Spielen von Rio in 6 Wochen 13 Kilo abgenommen. Erste Frage, wie haben Sie das gemacht? Und zweitens, was hat es gebracht?
Ja, genau. Das hatte ich damals auch mal probiert, einfach mal zu gucken, wie mein Körper reagiert, wenn er dann doch deutlich leichter ist. Muss natürlich auch dazu sagen, dass ich mich nach den Olympischen Spielen habe auch ein bisschen gehen lassen, ein paar Wochen. Deswegen, das war jetzt nicht von meinem normalen Wettkampfgewicht zu der Endsituation dann 13 Kilo, sondern da waren es vielleicht eher so 5 bis 6 Kilo. Das habe ich damals mit Marc Warnecke zusammen gemacht und habe es mit, ja, seinem BE-Shake quasi geschafft.
Auch ehemaliger Schwimmer, ne?
Leicht gefallen sogar, also mit nur einer Mahlzeit dann am Tag und 2-mal diesen Shake. Und habe in der Zeit auch noch diverse Weltcuprennen gemacht und so und es hat echt super geklappt. Ich bin am Ende der Zeit dann auch Weltrekord geschwommen. Muss aber auch dazu sagen, im Jahr davor, wo ich 5 Kilo schwerer war, war ich 400stel über Weltrekord bei der EM in Israel. Hm. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ich nehme 10 Kilo ab und bin auf einmal 2 Sekunden schneller, sondern wir reden da wirklich immer noch im 100stel oder 10stel Bereich, wo ich mich dann verbessert habe. Aber war natürlich einfach toll, dass ich, ja, sehr schön belohnt wurde dann für diese 6 Wochen.
Das heißt ja immer, der Marco Koch, der isst so gerne Schokolade. Ist das immer noch so?
Ja, aber also schon sehr dosiert.
Okay. Nervt dir das eigentlich, dieses Image?
Ja, es kommt halt immer so ein bisschen auf, wenn es nicht so gut läuft eigentlich. Also bei der WM in Kasan, als ich gewonnen habe, habe ich 87 Kilo gewogen. Da hat keiner gesagt, dass ich zu schwer bin. Das Jahr danach bei den Olympischen Spielen war ich sogar einen Tick leichter und da hieß es dann, dass ich nicht oder nur Siebter geworden bin, weil ich eben nicht austrainiert genug bin. Und das nervt mich dann natürlich, dass quasi immer weggeguckt wird, wenn ich erfolgreich bin. Und wenn es dann mal nicht so läuft, aus welchen Gründen auch immer, wird es immer gleich auf mein Gewicht geschoben.
Hm.
Natürlich sehr, sehr einfach gemacht.
War die Versuchung jetzt ein bisschen größer, so die letzten Wochen und Monate, die ja nicht so leicht waren für uns alle?
Nee, also ich habe mich eigentlich ziemlich gut beieinander gehalten. Also ich bin auch jetzt nach der Pause, sage ich mal, nicht schwerer als vorher, also konnte mich da echt ganz gut zusammenreißen.
Ja, schön. Kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen. Herr Koch, Sie sind jetzt 30 Jahre alt, kommendes Jahr bei Olympia dann 31, haben eben schon gesagt, das werden mutmaßlich Ihre letzten Spiele sein. Sie können jetzt noch einen relativ weiten Anlauf nehmen. Ist eine Medaille möglich in Tokio?
Ja, möglich würde ich sagen, auf jeden Fall, aber ist natürlich auch für viele andere Sportler möglich. Also ich werde einfach alles dafür tun in den nächsten 14 Monaten ungefähr, damit es dann halt, ja, dass meine Chancen einfach möglichst gut stehen. Ich denke, wir haben ein Ziel bei den Olympischen Spielen, möglichst schnell zu schwimmen und haben auch eine Zeit im Blick, die ich jetzt aber natürlich nicht sagen werde.
Natürlich nicht.
Und ich denke, wenn das klappen wird, dann sind wir schon weit vorne mit dabei und ja, ich hoffe einfach, dass es dann vielleicht für eine Medaille oder auch für einen Sieg reichen könnte. Aber wie gesagt, ich werde alles dafür tun und ja, werde mein Bestes geben in den nächsten Wochen und Monaten.
Das ist schön zu hören. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Entwicklung, dass Sie bald auch wieder in Wettkämpfen ins Wasser springen dürfen und dann vor allem natürlich auf dem Weg nach Tokio. Da sind Sie dabei und dass Sie da so abschneiden, wie Sie sich das wünschen.
Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Und jetzt machen wir thematisch so ein kleines Break und haben gleichzeitig einen absoluten Experten-Allrounder für euch an Land gezogen. Und zwar warum? Weil er hier 1988 selbst Olympiasieger war und zwar mit dem Deutschlandachter. Inzwischen ist er Wirtschaftswissenschaftler im Allgemeinen, im Speziellen ist er Sportökonom und schaut man noch ein bisschen genauer hin, dann kennt er sich vor allen Dingen mit Olympischen Spielen, also mit den Zahlen der Olympischen Spielen ganz besonders aus. Warum das Ganze? Weil er bei der deutschen Bewerbung 2000 Berlin und bei der deutschen Bewerbung 2012 Leipzig für die Bewerbungsgesellschaften erforscht und ausgerechnet hat, wie Olympische Spiele finanzierbar werden. Also was kostet das Ganze? Und außerdem hat er sich nicht nur mit den Olympischen Spielen 2020 in Tokio befasst, sondern wir können auch sagen, kaum einer in den letzten vergangenen Wochen und Monaten war so sehr von der Coronavirus-Krise betroffen wie er, denn er hatte selbst das Virus. Er hat sich infiziert. Die Rede ist von Professor Wolfgang Mennig. Und deshalb natürlich auch die erste Frage, ja, wie geht es Ihnen?
Ja, mir geht es wieder besser, aber ich bin noch nicht so gut, wie ich vor der Corona-Sache war. Es scheint eine langwierige Sache zu werden.
Wie hat sich der Verlauf bei Ihnen ausgedrückt? Das fragen wir deshalb, weil ja auch häufig in der Gesellschaft kolportiert wird, Corona, ja, man hat im direkten Umfeld niemanden, der es ernsthaft hatte. Sie hatten es ernsthaft. Wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
Ich hatte eine schwere Lungenentzündung und so jetzt im Nachhinein scheint auch der Virus ins Herz gegangen zu sein. Also die Herzfrequenz beruhigte sich nicht so richtig. Das ist auch eine der Auswirkungen, dass ich jetzt Beta-Blocker bekommen habe, damit die Frequenz runtergeht. Und das können mir aber die Ärzte noch nicht bestätigen. Ich habe auch den Eindruck, dass es in die Gelenke geht. Die sind irgendwie empfindlicher und auch aufs Gehirn. Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis fast vollständig verloren. Es war zwar vorher auch nicht so doll, aber es ist jetzt noch mal schlimmer geworden. Aber dafür gibt es irgendwie noch keine gute empirische Evidenz bei den Medizinern. Also die Wahrscheinlichkeit ist zugegebenermaßen gering, das empfinden ja die Menschen in Deutschland, aber ich kann nur sagen, es ist richtig, aber wenn man es dann hat, kann es schon sehr, sehr heftig werden.
Wie gehen Sie damit um? Inwiefern schränkt Sie das im Alltag ein? Sind Sie noch vorsichtiger, als Sie vielleicht vorher waren? Waren Sie vorher vorsichtig?
Ich war vorher nicht vorsichtig, ich habe das nicht ernst genommen. Meine Frau hatte es zuerst und wollte dann zu einem Arzt, um einen Corona-Test zu machen. Sie hatte schon hohes Fieber und habe gesagt, ach, das ist doch Blödsinn. du hast doch kein Corona, das war was für mich Chinesisches weit weg. Und dann bekamen sie die positive Prognose. Drei Tage später war das Bezirksamt bei mir und hat auch mich getestet und dann kam auch bei mir die Positivprognose. Ich wollte es eigentlich bis zum Schluss nicht glauben. Und ich habe auch, als ich die Prognose hatte, geglaubt, naja, das werde ich wohl so überstehen, wie meine Frau das überstanden hat, so ein paar Tage Fieber und im Bett liegen, aber es hat mich halt doch ziemlich reingerissen und ich war halt auch wochenlang auf der Intensivstation.
Dann möchten wir natürlich Ihnen alles Beste wünschen, vor allen Dingen, dass Sie wieder ganz der Alte werden und gerne mit Ihnen auch über die Kosten und über die Olympischen Spiele von Tokio 2020 sprechen, die 2021 Stand jetzt stattfinden sollen. Glauben Sie daran? Werden die stattfinden?
Ja, ich glaube es und ich hoffe es auch sehr für die Athleten. Wäre wirklich ein unglaublicher Schaden, wenn die eine Generation von Olympia-Athleten diesen Genuss nicht hätte. Ich weiß nicht, ob es so stattfinden wird, wie wir der Olympische Spiele gewohnt sind, das heißt mit bunten Zuschauerscharen aus aller Welt. Aber ich glaube schon, dass man doch die Wettkämpfe stattfinden lassen wird, so ein bisschen nach dem Vorbild vielleicht der Bundesliga.
Es geht natürlich ganz viel auch ums Geld und ich habe es eingangs erwähnt, Sie waren der Mann mit den Zahlen bei den deutschen Olympiabewerbungen für Berlin, für Leipzig. Sie haben Studien angestellt, Sie haben sich intensiv damit auseinandergesetzt. Sie haben auch in einem Interview gesagt, dass die kolportierten 5,5 Milliarden Dollar, die Verschiebung kosten sollen, nicht realistisch sind. Was lässt Sie zu dieser Annahme kommen?
Naja, die Organisation der Spiele kostet insgesamt, das kann man jetzt auch mitteln über verschiedene Olympia-Sommerspiele, um die 3 Milliarden Dollar. Alles andere ist Infrastruktur, die man nur bedingt wirklich Olympia zurechnen kann, also wenn Bahnhöfe oder Flughäfen neu gebaut werden und ähnliches. Ja. Und diese Organisationskosten, die, sagen wir mal, die Olympiakosten im engeren Sinne sind, die werden jetzt 2020 zu einem sehr großen Teil nicht anfallen, aber dann halt 21. Das sind dann also keine zusätzlichen Kosten. Es gibt solche zusätzlichen Kosten. Also zum Beispiel müssen die olympischen Dörfer, für die ja Gebäude gebaut worden sind, da muss das Organisationskomitee Mieten zahlen. Und je nachdem, wie die Verträge sind, müssen die Miete halt nicht nur für 2020 zahlen, sondern auch für 2021. Und sie müssen vor allen Dingen mit den Investoren ein Agreement finden, dass überhaupt diese Wohnungen oder diese Gebäude freigehalten werden und nicht etwa dem Markt zugeführt werden, beispielsweise als Eigentumswohnung oder gewerbliche Immobilien oder ähnliches.
Was glauben Sie, an welchen Kriterien wird das IOC bei seiner Entscheidung über Tokio 2021 sich orientieren?
Ja, das IOC wird das so machen, wie das auch sonst die Entscheidungsträger in aller Welt haben. Es ist auch meine Erfahrung, dass das IOC eher auf der vorsichtigen Seite. Es wird die Gesundheit der Zuschauer im Kopf haben. Natürlich, es kann sich das gar nicht leisten. Es wäre eine entsetzliche Nachricht fürs IOC, wenn dann auf einmal unter den Zuschauern große Epidemien wieder ausbrechen. Es wird wahrscheinlich, wenn es bis dahin noch ein großes Problem ist, Tests geben, vor Ort permanente Tests geben. Vielleicht gibt es bis dahin auch eine Impfung. Vielleicht besteht das IOC dann darauf, dass die teilnehmenden Sportler diese Impfung machen. Zumindest die Sportler, die in direkten Kontakt kommen mit den anderen Sportlern. Das mag vielleicht beim Rudern was anderes sein als beim Ringen beispielsweise.
Was glauben Sie, welche Rolle spielen da Sponsoren und TV-Verträge?
Die Sponsoren geben Millionen aus, weil sie sich davon einen positiven Image-Effekt versprechen. Und sie können mit etwas, was durchgedrückt ist, gegen den Willen vielleicht auch noch von Athleten oder der japanischen Regierung, was gar nicht gehen wird, mit solch einem durchgedrückten Willen können sie diesen positiven Effekt nicht mehr erzielen. Da werden die Sponsoren, wenn sie klug beraten sind, von sich aus sagen, dass sie diesen negativen Werbungseffekt eben nicht haben wollen.
Was denken Sie für die Organisation im kommenden Jahr? Was sind da die größten Stolpersteine, auch aus finanzieller Sicht?
Ich will vorausschicken, die Japaner sind unglaublich gut organisiert. Sie handeln unglaublich effizient. Ich war Gastprofessor dort. Ich war wirklich verblüfft. Wir Deutschen glauben, wir seien gute Organisatoren und effizient handelnd. Aber die Japaner sind einfach doch also eine Stufe weiter. Sie sind sehr national eingestellt. Sie sehen die Olympischen Spiele als eine nationale Angelegenheit, für die sie alle etwas tun müssen. Es gibt dort durchaus weniger Konflikte, als es die bei uns geben würde. Also ich habe wirklich keinerlei Zweifel, dass die Japaner die organisatorischen und auch die finanziellen Dinge werden regeln können. Das ist eine unglaublich reiche Volkswirtschaft. Und auch auf diesen Punkt würde ich gerne noch kurz eingehen. Wir geben ja im Augenblick auch viel Geld in Deutschland aus, und zwar auch teilweise nur, um Geld auszugeben, weil wir hoffen, dass damit die Konjunktur angekurbelt wird. Diese Haltung, Geld ausgeben, nur um das Geld ausgeben wollen, ist in Japan schon länger. Japan steckt eigentlich schon seit 30 Jahren in einer deflationären Entwicklung, geringe Wachstumsraten, teilweise negative Inflationsraten. Die Notenbank hat dort schon sehr viel länger Erfahrung mit einer extrem expansiven Geldpolitik. Und Japan gehört zu einem der Länder mit der höchsten Staatsverschuldung der Welt, weil man sich von expansiver Geldpolitik etwas verspricht. Und die Japaner suchen geradezu nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie sie Staatsgelder ausgeben können. Und da haben sie mit Olympia eine sehr schöne Investition sozusagen gefunden. Und von da habe ich keine Sorge, dass die Finanzen irgendwelche Probleme darstellen werden.
Herr Professor Menning, ich möchte so langsam zum Schluss kommen, aber Ihnen vorher noch eine Frage stellen oder Sie um eine Einschätzung bitten. Und zwar, ein aktuelles Thema unter den Athletinnen und Athleten ist die Abschaffung der sogenannten Regel 50. Laut Regel 50 dürfen die Teilnehmenden bei Olympischen Spielen sich nicht politisch oder religiös äußern. Darin heißt es, jegliche politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda sei bei den Olympischen Spielen nicht gestattet. Jetzt frage ich Sie, inwiefern macht es Sinn, diese Flanke zu öffnen, politische Äußerungen oder Symbole doch zu billigen? Der IOC-Präsident Thomas Bach soll darüber nachdenken, vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise ja auch zweifelhafte Symbole geben könnte, wie zum Beispiel den Doppeladler oder salutieren, sich zum Beispiel zu Kriegsvorhaben solidarisch zeigen. Inwiefern wäre der Präsident des IOC, Thomas Bach, gut beraten, diese Regel abzuschaffen?
Also Thomas Bach ist gut beraten, offensichtlich so gut beraten, dass er die Brisanz verstanden hat und das ja sozusagen delegiert an die Athletinnen und Athleten. Die sollen hierzu sich äußern. Und das ist auch meines Erachtens genau die richtige Adressat von dieser Frage, denn um sie geht es ja. Ich bin sehr gespannt auf die mehrheitliche Entscheidung. Ich persönlich kann mich an meine Olympiateilnahmen erinnern, und kann nur sagen, es waren unbeschwerte Zusammentreffen mit Sportlern aus aller Welt, mit allen Hautfarben, mit allen Hintergründen. Und ich muss sagen, es wäre, also für mich persönlich wäre es nicht so schön, wenn die Politik zwischen den Athleten einen größeren Raum einnehmen würde und wenn sich bei den Siegerehrungen, also die geballte Faust und vielleicht mit dem ausgestreckten Arm von Sportlern, die aus Nationen kommen, wo das nicht strafbar ist, die Athleten sollten sich das genau überlegen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Wolfgang Mennig, und natürlich auch Ihnen persönlich und privat alles Gute. Werden Sie schnell wieder richtig vollends fit, eine baldige Genesung und dann bis zum nächsten Gespräch. Dankeschön, tschüss.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Ja, danke und euch schönen Dank fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal und jetzt kommt die angekündigte Überraschung. Wir bekommen einen neuen Namen und ein neues Logo.
Ja, jetzt lüften wir hier den absoluten Hammer. Denn künftig heißen wir Sportschau Olympia Podcast. Also nochmal zum Mitmeißeln, Sportschau Olympia Podcast. Eigentlich ein ganz cooler Name, oder? Dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Ja, das Logo ist sehr bunt, aber das passt natürlich auch zu einem bunten, zu einem multikulturellen, zu einem diversen und weltoffenen Sportfest wie den Olympischen und Paralympischen Spielen. Also ich finde, oder wir beide finden, das sieht sehr schick aus.
Ja, das hört sich auch alles sehr, sehr gut an. Und es bleibt dabei, jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge. Die nächste also am 30. Juni.
Bis dahin. Und wenn ihr mögt, bewertet uns gerne und empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns auf euch und auf das nächste Mal. Tschüss sagen Fabian Wittke und Moritz Casalet.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Hambüchen!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor! Deutschland ist Olympiasieger!
in der ARD-Audiothek und auf sportschau.de.